Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 85. Folge Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da. Die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Vier neue Serien haben wir heute für euch im Programm und eine überstrahlt natürlich alles von der Aufmerksamkeit, die sie bekommt. Gestern wurden die ersten vier Folgen der finalen fünften Stranger Things Staffel veröffentlicht und wir treffen uns am heutigen Freitag extra ein bisschen später, um über die Zielgerade des Kulturphänomens Stranger Things zu sprechen, das uns 9,5 Jahre begleitete. Danach noch mehr Kultur, aber ganz anders. Wir tauchen über die ZDF-Neo-Serie House of Bellevue in die Berliner Ballroom-Kultur ein. Jan hat sich dieses Thema gewünscht und ich erwarte eine interessante Diskussion dazu so in etwa 20 Minuten. Am Ende, ihr kennt das mittlerweile als regelmäßige Hörerinnen und Hörer, unsere beiden kürzeren Themen. I Am The Greatest ist ein Episodenfilm, man kann ihn auch als Serie betrachten, der auf verschiedenen deutschen Filmfestivals für Furore sorgte. Ich kann das gut verstehen und nun könnt ihr euch bei Arte oder auch beim ZDF eine eigene Meinung bilden. Außerdem reden wir noch über die israelische Serie Fireflies bei Paramount Plus, die versucht, das Mystery-Genre mit neuen Ideen, Schauplätzen und ungewöhnlichen Figuren zu bevölkern. Aber erstmal begrüße ich meinen Dauergast im Hamburger Podcast-Wohnzimmer. Herzlich willkommen, lieber Jan Freitag.
Hey Eric, na?
Ja. Heute stelle ich dir eine schwierige Frage, da wir ja mit Stranger Things Staffel 5 so ein bisschen versuchen, das einzuordnen. Man sagt ja gerne mal, dass Erfolgsserien, die am Anfang gut oder sogar brillant und einzigartig waren, mit den weiteren Staffeln, die ja oft deswegen entstehen, weil der Anfang halt so erfolgreich war, dass die immer unorigineller oder schlechter werden. Welche bekannten Serien sind denn in deinen Augen mit Verlauf der Staffeln besser geworden? Drei Picks kannst du nennen.
Drei Picks, okay, ja, das ist halt gut, dass du mich vorher schon mal so locker darauf angesprochen hast.
Ja, das wäre gemein, wenn ich dir das aus dem Stegreif
würde. Das hätte ich auch nicht hinbekommen. Also ich glaube, eine Serie, die gemeinhin als eine gilt, die nochmal richtig was aufgebaut hat nach der ersten Staffel, die auch schon sehr gut war The Crown. Da gilt die erste Staffel schon als ikonisch und die nächsten, wo es dann politischer wird, wo dann irgendwann Diana auftritt und so weiter, die dann teilweise von Christian Schwocho inszeniert wurden, die sollen erst so richtig dieses ganze Format zur Entfaltung gebracht haben. Und das kann ich auch nur bestätigen. Mhm. Also gerade die, wo es in die 70er-Jahre-Politik reingeht, das ist schon richtig krass gut gemachtes Historytainment. Und ich habe auch Homeland in Erinnerung als Serie, wo die erste Staffel schon sehr, sehr gut war, die in den zweiten, also in der zweiten und der dritten aber nochmal richtig Gas gegeben hat, wo das sehr viel komplexer wurde, wo halt diese Figureneinführung, die manchmal am Anfang ein bisschen erzählerisch war, ein bisschen didaktisch war, womöglich sogar, die hat sich da komplett aufgelöst. Und ganz wichtig das wird hier ja auch öfter angesprochen, für meine komödiantische Späterziehung war Pastewka.
Okay.
Und da war die erste Staffel tatsächlich eher mittelmäßig. Die war schon auch okay und so, aber die Musik war noch nicht so richtig treffgenau und es war halt die Einführung dieser Situation, also dieses gelebten Cameos, so, das hat da noch nicht so gut funktioniert wie in den Staffeln da drauf. Und es funktioniert ja sogar bis heute, also die ist da noch nicht ganz fertig, diese Serie.
Mhm. Interessant, wo du Pastewka erwähnst. Ich habe mal ChatGPT befragt und der hat mir 6 Serien ausgespuckt. Unter anderem auch The Office und Parks and Recreation, wo die ersten Staffeln auch noch als schwach angesehen wurden und die dann später sich als ikonische Sitcoms oder Comedy-Serien entwickelt haben. Breaking Bad und Better Call Saul wird auch genannt von der künstlichen Intelligenz.
Okay.
Verstehe ich sogar ein bisschen bei Breaking Bad. Tatsächlich wird das in der zweiten, dritten Staffel noch stärker als am Anfang.
Also was kaum zu glauben ist. Also die erste Staffel, es ist eine so starke Dispositionsstaffel.
Das ist doch die nur 6 Folgen hat oder so.
Das kann sein, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Genau. Und dann ist hier komischerweise noch The Haunting of Hill House genannt. Die vergleichen es aber mit The Haunting of Bly Manor. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Sind ja zwei abgeschlossene Serien. Und mir fällt auf jeden Fall noch ein Game of Thrones, finde ich, ist ab der zweiten Staffel noch etwas stärker geworden bis zur vierten Staffel. Und auch, das haben viele Leute gesagt, For All Mankind, diese Science-Fiction-Serie bei Apple, wo viele Leute sagen, du musst durch die erste Hälfte der ersten Staffel durch, danach wird es eine brillante Serie und das stimmt tatsächlich ein bisschen. Aber kommen wir, bevor wir noch mehr über andere Serien sprechen, zu Stranger Things Staffel 5. Und ich habe tatsächlich, erst als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe für die Serie, realisiert, dass es 9,5 Jahre her sind. Das war nicht Sommer 2016, dass die erste Staffel lief. Also es ist eine lange Strecke. Am Anfang kamen die Staffeln ja noch so mit ein oder zwei Jahren und also Pause und dann gab es irgendwann mal Corona und dann kamen dreijährige Pausen. Deswegen haben wir jetzt fast 10 Jahre zwischen der ersten Staffel und der letzten und das ist natürlich besonders interessant, weil sehr viele der Charaktere entweder Kinder oder Jugendliche waren am Anfang.
Ja, es ist coming of age at its best sozusagen, also so als im Wortsinne, dass man die Kinder in dieser Serie zu Erwachsenen aufwachsen sieht. Und es sind ja auch tatsächlich alle jetzt erwachsen geworden. Also ich meine, die SchauspielerInnen waren ja sowieso immer schon ein bisschen älter. Die haben am Anfang 12-Jährige gespielt. Jetzt sind sie in dieser Serie sowas wie 18. Also ich meine, die gehen ja noch zur Schule teilweise. Aber werden natürlich schon von über 20-Jährigen gespielt. Aber trotzdem sieht man es denen sehr an, wie sie gereift und groß geworden sind in dieser Serie.
Ja.
Und wir verfolgen ja im Grunde auch dasselbe, zumindest ein sehr vergleichbares Dutzend Teenager, die wir schon am Anfang hatten, beziehungsweise es sind immer wieder so einzelne Charaktere dazugekommen, aber so der Kern ist der gleiche geblieben, also diese 4 Jungs und 11 natürlich oder 11, die von Bobby Millie Brown gespielt wird, der einzige richtige Superstar, der daraus hervorgegangen ist.
Ja, Richard Harbour hat auch seine Karriere und auch natürlich die Mutter.
Winona Ryder,
ja. Also sind beide, also Richard Harbour hat sozusagen ist entdeckt worden als Superstar und Winona Ryder hat ihre Karriere wiederbelebt.
Ja, aber also der war aber vorher auch schon, der ist schon seit 20 Jahren Schauspieler und sowas. Ne? Also sie ist wirklich so, so Millie Bobby Brown, die ist ja wirklich richtig da rausgeschossen und die anderen noch nicht so richtig, aber es ist halt tatsächlich, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte und es ist jetzt so, dass sie zum 5. Mal gegen den Endgegner Wegner antreten. Der hatte, glaube ich, in der ersten und zweiten Staffel noch keinen Namen.
Nee.
Der kam erst später dazu und der hat mit seiner Monsterbrigade, lebt er in dieser Parallelwelt unter dem fiktiven Städtchen Hawkins. Und zum 5. Mal ballern uns die Duffer-Zwillinge, also wie heißen sie, Matt und Ross Duffer, die Showrunner, die...
Sind das Zwillinge? Ich wusste gar nicht.
Sind Zwillinge?
Das heißt immer nur die Duffer-Brüder, aber es sind auch Zwillinge.
Ja, wobei Twins würde sogar besser laufen. Also ich habe auch gerade erst gelesen, dass es Zwillinge sind, die alles machen an dieser Serie, die es schreiben, die Regie führen, die es produzieren. Also es sind wirklich die Heads of All. Und die ballern uns da halt jetzt so dieselbe... so retro-popkulturelle Mischung aus Body-Horror, Coming-of-Age und so amerikanischer Kleinstadtmilieustudie um die Ohren. Das Ganze ja in diesem Erzählduktus und der Ästhetik der 80er Jahre. Machen jetzt gerade einen kleinen Sprung ins Jahr 1987. Ich glaube, angefangen hat es ganz 1980 oder Anfang der 80er.
Ja.
Und das, was jetzt neu ist, ist, dass es nach dem letzten Showdown der 4. Staffel, das war, glaube ich, 2022, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, vor 3 Jahren, genau.
Da ging es richtig rund und da sind auch einige ikonische Horrorszenen entstanden, insbesondere mit diesem Running Up That Hill von Kate Bush, der es daraufhin ja nochmal in die Charts geschafft hat. Und das im Grunde genommen ist Hawkins jetzt ein riesiges militärisches Sperrgebiet, also so umzäunt, bewacht von Spezialeinheiten und 11, die wir ja schon angesprochen haben, und ihre Freunde sind dabei, sich so ein bisschen paramilitärisch fortzubilden, um in die nächste Schlacht zu ziehen. Ich glaube, die Süddeutsche hat die 38. oder irgend sowas gezählt, in der sie versuchen, diesem Wegner beizukommen. Und parallel müssen sie in dieser Staffel, also wir konnten jetzt die ersten 4 Folgen sehen, mussten sie weiter versuchen, erwachsen zu werden, haben also auch alle noch ein bisschen Teenage-Issues und es gibt so ein paar neue Twists, also Max, eine von den Mädchen, die letztes Mal halt mit der dieses Running Up That Hill so populär geworden ist, die liegt immer noch im Koma, die Byers, also die von Joyce, von Winona Ryder, sind bei den Wheelers eingezogen, das ist so eine spießbürgerlich-amerikanische Bilderbuchfamilie und da sind auch schon wieder, das Böse ist schon wieder dabei, so in die Stadt einzudringen und während sie gleichzeitig von außen bekämpft wird und so. Und weiß ich, ob das jetzt schon so in die Wertung reingeht. Es kreist so ein bisschen um sich selbst, ja, dieser Stranger Things Kosmos. Aber das macht dafür unfassbare fast 500 Millionen US-Dollar Budget. Also da ist die Rede von bis zu 480, glaube ich.
Also jetzt die fünfte Staffel hat
die fünfte Budget. Staffel, ja. Mhm. Jede Folge mindestens 60 Millionen. Das habe ich mal. Das sind halt einfach. Das sind über 20 Tatorte so. Mhm. Obwohl das ein bisschen um sich selbst kreist, machen die das schon sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr entertaining.
Ja, und genauso konzeptuell entertaining ist natürlich das Ausstrahlungskonzept.
Ja.
Das war jetzt ein bescheuerter Satz, den ich gerade formuliert habe. Bisschen mäßiger Satz. Aber also 9 Folgen und wir sehen jetzt erstmal die Ausgabe 1, Folgen 1 bis 4. Die am 26. November erschienen sind. Die Ausgabe 2, Folgen 5 bis 7, folgt dann am ersten Weihnachtsfeiertag, also 25. Dezember. Und das Finale könnt ihr dann an Silvester am 31. Dezember sehen. Also es ist schon mal sehr clever gemacht.
Und das ist dann so eine zweigeteilte, das ist auch wieder eine Doppelfolge, die aber irgendwie zusammenhängt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also sicher ist wohl nur, dass am Silvestertag Stranger Things dann endgültig zu Ende ist.
Wer es glaubt, wird sie
nicht. Und die Folgen sind auch ziemlich lang. Also jetzt die ersten 4, die wir gesehen haben, die ersten 3 waren alle so ein bisschen unter oder über eine Stunde. Und die vierte, die auch so einen kleinen Erzählbogen zu Ende bringt, sag ich mal. Also es macht schon Sinn, dass man an dieser Stelle dann die Pause setzt. Die hat, glaube ich, an die 80 oder um die 80 Minuten. Also es ist nicht nur großes Budget, sondern es ist auch also eine ganz schön epische Strecke. Und wenn man da nochmal zurückdenkt, im Sommer 2016, da war das ja ein Geheimtipp. Mhm. Ich weiß noch damals, dass einige Leute gesagt haben, hier, Stranger Things ist gar nicht schlecht bei Netflix, guck doch da mal rein. So, wenn man vielleicht auch noch selber Erinnerungen an die frühen oder mittleren 80er hat, ist das natürlich sehr charmant.
Also auch im Unterschied zu Squid Game zum Beispiel, dass er sofort durch die Decke geschossen ist und sofort halt irgendwie als ikonisch galt und alle Welt musste das gucken. Und Stranger Things hat ein bisschen gebraucht.
Ja, das war so ein Slow Burner, ne? Also auch diese auch dieser Soundtrack mit diesen 80er Jahren Retro-Elektronik, was so ein bisschen so an frühe John Carpenter Soundtracks erinnert, der ja da seine Musik auch immer selbst gemacht hat. Diese 80er Hommage, das war so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und die Serie war inhaltlich so ein bisschen so eine Ode an die Freundschaft. Es gab klare gut-böse Botschaften. Es ging so ein bisschen um den Zauber, aber auch den Horror des Erwachsenwerdens. Wir hatten ja 3 Generationen, weil wir einmal diese 11-jährigen Jungs hatten, dann die älteren Geschwister, die so, keine Ahnung, 3 Jahre älter oder sowas waren oder 2 Jahre und dann natürlich die Erwachsenen. Und das Einzige, was uns jetzt vielleicht, was die Serie von den echten 80er-Jahre Unterhaltungsfilmen, Abenteuerfilmen unterscheidet, ist vielleicht, dass die Erwachsenen ein bisschen mehr Trauma mit sich herumgeschleppt haben. Also der Hopper, dieser Sheriff, der hatte ja dann eine tote Tochter im Gepäck, die ihn halt so ein bisschen hat abstürzen lassen und die Ehe kaputt gehen lassen. Die Joyce, also diese Winona Ryder-Figur, hat halt eine miese Ehe und der kleine Sohn ist dann halt verschwunden. Aber das hat sich alles so, in der ersten und der zweiten Staffel waren das die Themen. Und ab der dritten Staffel, würde ich sagen, hat sich das in diese große Blockbuster-Serie verwandelt, ja, mit den Effekten und diesen großen Budgets.
Und ich fand auch tatsächlich, deswegen mag ich die erste Staffel wirklich noch sehr, sehr gerne und fand sie mit jeder Staffel uninteressanter für meinen Geschmack und für das, was ich von solchen Serien erwarte, ist, sie hatten einen extremen Fokus auf die Kids da drin. Also das war, es sind zwar so an der Grenze zu Millennials, aber eigentlich noch Generation X, diese Kids. Mhm. Und aber so im Grunde genommen waren das ja die Gen Z von heute. Und das war so, die hat so einen Fokus gelegt auf deren Seelenkostüm und auf deren Gefühlshaushalt und auf das, was die bewegt und auf das, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Deswegen war es halt tatsächlich eine Horror-Coming-of-Age-Serie, die bei der Erwachsene nur also reine Zuspielfunktionen hatten. Also selbst die etwas erwachseneren Kids waren ja, standen total in den Schatten dieser 5.
Die jüngste Generation stand in der ersten Staffel ganz klar im Mittelpunkt.
Ja, und das fand ich ganz, ganz toll. Und das fand ich auch gerade so toll, weil es eine sehr erwachsene Produktion war, nichtsdestotrotz. Also es ging nicht darum, irgendwie eine Kinder Kindergeschichte zu erzählen oder sowas, sondern das war eine Realgeschichte für alle Generationen. Ja. Und das hat sich abgebaut. Natürlich einerseits, weil die älter geworden sind, also ganz natürlicher Prozess. Aber zum anderen auch, weil sie einfach andere in einen anderen Fokus gelegt haben und weil das Action-Element immer stärker geworden ist und auch die CGI einfach viel mehr alles aus sich rausholen wollte und auch einfach mehr Monster zu sehen waren und sowas. Und ich fand immer dann, wenn die Monster zu sehen waren, war es natürlich auf seine Art auch schon sehr, sehr perfekt gemacht und sehr, sehr ansehnlich. Aber es hat dadurch sehr viel von seinem Zauber verloren, und zwar immer mehr. Und diesen Zauber gewinnt es auch nicht zurück jetzt. Also nee. Es ist halt, als Blockbuster funktioniert das hervorragend, weil dieses Timing zwischen Action und Ruhe, das können diese Duffer-Twins, wir nennen sie jetzt einfach Twins, weil es welche sind, das können die schon sehr gut in Szene setzen. Und das ist halt, ja. Man merkt dieser ganzen Produktion auch an, dass da pro Folge anscheinend 60 Millionen Dollar drin stecken und sowas. Das ist absolut grenzwertig produziert. Aber es hat seinen Zauber verloren und das finde ich schade, aber ich finde es schon sehr lange schade.
Ja, es ist auch das andere, was mich so ein bisschen, also es ist gute Unterhaltung, man kann da unheimlich gut zugucken, die leben natürlich bis heute davon, nicht mehr so stark wie am Anfang, weil die aus den Kindern halt Erwachsene geworden sind, die leben natürlich von ihrem brillanten Cast auch einfach, diese 4, 5 Freunde, also die ehemals jüngste Generation ist sie natürlich immer noch, das sind einfach tolle, die treffen ihre Rollen toll und auch die ganzen Charaktere, die dazugekommen sind, also die haben ja über die Staffeln sind immer wieder neue Figuren dazugekommen, die wurden dann auch, wenn sie nicht zu denen gehören, zu den ein, zwei, die gestorben sind, mussten weitergeführt werden. Dadurch hast du jetzt mittlerweile in der 5. Staffel ein Riesenensemble.
Ja, ist riesig.
Und musst sehr viel Fanservice betreiben. Das heißt, der redet ja mit dem immer so und die und der haben den und den Beef. Und da müssen natürlich immer so ein paar Dialoge geschrieben werden, während irgendwelche Autofahrten oder während sie wieder gerade irgendwelche Monsterfallen bauen oder sowas, wo diese Charaktere halt dann sich ausspielen können gegenseitig.
Ich finde aber trotzdem, dass es gut gemacht ist. Also das ist wirklich auch vom Drehbuch her gut gemacht. Ne? Wenn im deutschen Fernsehen hörst du dann öfter so, ich als ihr Gutsverwalter oder sowas. Ne? Das machen die hier nicht. Das ist schon
Die sind schon schön geschrieben, diese Dialoge. Ja. Also da zum Beispiel gerade diese Robin-Figur, das ist dieses lesbische junge Mädchen, die von Maya Hawke gespielt wird, eine gute Schauspielerin, ne, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke, die hat auch so eine Comic-Relief-Funktion, also die ist auch so ein bisschen schlau und so ein bisschen awkward, also die hat so ein bisschen verrückte Ideen und sie, aber auch andere Figuren, die haben da schon, das ist schon gut geschrieben, das ist ganz klar der Comic-Relief zwischen den Action-Szenen und das kann man sich trotzdem angucken, aber wir haben halt diese zwei Verdicts hier praktisch, die sich die Duffer-Brüder selbst aufoktroyiert haben. Wir müssen hier ordentlich auf die Kacke hauen in Sachen CGI und Blockbuster-Kämpfe und Blut und Gore. Und das andere ist halt der Fanservice, dass alle Charaktere da irgendwie ihre Auftritte haben müssen. Und du hast schon recht, der Zauber ist ein bisschen verloren gegangen. Aber als Blockbuster-Serie funktioniert es auf jeden Fall.
Es funktioniert noch und ich finde aber auch, es hat immer noch seinen Eigensinn, weil eben, du hast ja das Casting angesprochen, diese 5 Hauptfiguren, die ja so wie bei Harry Potter wirklich mitgealtert sind. Ja. Ich meine, bei Harry Potter ist es ja schon veranlagt im Buch, das ist ja wirklich auch so geregelt. Jedes Schuljahr kommt nach den Sommerferien, kommen die rein, sind ein Jahr älter und wir gucken uns an, wie sie so laufen. Und das ist hier eher so ein bisschen mitgelaufen mit dem wachsenden Erfolg, es war ja überhaupt nicht so disponiert eigentlich. Ich finde aber gerade diese 5, aber auch einige von den Älteren, die sind so bodenständig gecastet worden. Da ist überhaupt keine schöne Figur dabei. Also diese Robin, bei den Eltern halt irgendwie auch kein Wunder, ist die einzige, die irgendwie so richtig, also die richtig attraktiv ist.
Findest du? Ich finde gerade, sieht sehr speziell aus eigentlich.
Sieht total speziell aus, ne? Aber gerade die Jungs, die sind halt auch alle so ein bisschen verwachsen. Und das finde ich ganz toll, dass sie überhaupt nicht, aus dem muss kein Starschnitt werden oder sowas. Und das finde ich, das hinterlässt doch noch ein bisschen was von dem Charme von früher, weil es halt eben einfach, was so viel Eye-Candy drinsteckt, bei den Figuren ist es gar nicht so sehr.
Ich habe übrigens mal nachgeschaut, also die junge Generation, die ehemals 11-Jährigen, die sind halt jetzt die Schauspieler alle zwischen 21 und 24. Dann diese Natalia Dyer, die Nancy Wheeler spielt, die ist schon 30.
Ach was?
Der Charlie Heaton, das ist der Typ, der aussieht wie der neue, wie der junge Neil Young, der diesen Jonathan Byers spielt. Mhm. Der ist 31. Steve, dieser ehemalige, dieser Schönling da, dieser Konkurrent von ihm, der Schauspieler ist 33, ist glaube ich der Alterspräsident.
Okay, ja krass. Wir müssen jetzt mal kurz sagen, Neil Young ist ein Musiker aus den 60er Jahren, falls ihr ihn nicht kennt.
Genau, aber vergleicht mal den Schauspieler Charlie Heaton, der den Jonathan Byers spielt, auf dem Bild mit dem wirklich jungen Neil Young, also so 68, 69, das ist, der könnte den mal in einem Biopic spielen.
Na.
Genau, also Ross Duffer, hat gesagt, was dazu, wie man anknüpfen kann an die Serie. Die Erwachsenen befinden sich in einem Spielberg-Film, die Teenager in einem Horrorfilm wie Halloween oder Nightmare on Elm Street und die Kinder in einer Stephen King-Geschichte wie Stand By Me. Ich finde es interessant, dass er Stand By Me erwähnt. Hast du den mal gesehen?
Ja, ja, klar.
Das ist ja, ich habe immer nur früher davon gelesen, weil als ich so alt war, das ist ein klassischer Coming-of-Age-Film aus den 80ern und als der damals im Kino lief, war der mir zu uncool, da war ich irgendwie schon so ein bisschen zu alt dafür. Deswegen habe ich den mal vor 3 Jahren nachgeholt. Das ist wirklich ein wunderbarer Film, der wirklich dieses Coming-of-Age-Gefühl, was am Anfang von Stranger Things ja so etabliert wird, was du ja ganz gut beschrieben hast, kommt mir fast vor wie so eine Blaupause. Also der alte Film Stand By Me jetzt für die Serie.
Wenn Ross Duffer das sagt, dann wird da ja was dran sein, ne?
Genau.
Dass er sich inspirieren lassen
genau.
hat und sowas. Ne? Ja. Ich finde tatsächlich, es ist sehr, sehr gutes Unterhaltungsfernsehen. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Mir ist es halt einfach zu viel Ballerballer am Ende. Und es ist halt auch, also diese komischen Klappgesichtmonster, die so irgendwie aufgehen wie eine Tulpe, so. Ja, die sind schon auch echt,
Tulpenmonster.
Die sind schon auch echt spooky. Aber sie werden mit dem 123. Sprung über 23 Meter aufs Opfer zu nicht furchterregender.
Das ist das gleiche Prinzip, warum Alien irgendwann auch nicht mehr so stark war wie ganz am Anfang im ersten Film, wo man das Monster eben so gut wie nie sieht. Wenn dann ein Alien nach dem anderen irgendwie kämpft, dann wird es halt irgendwie, ne, das ist das alte Prinzip, das nutzt sich einfach ab. Den Leuten gefällt's, also ich habe mal nachgeschaut, auch den Kritikern, Rotten Tomatoes, Kritiker, Score 93% Fresh, das ist ein sehr guter Wert und IMDb, also diese Meta-Börse, die auf Basis von Zuschauern zählt, die haben einen Score von 8,6 von 10 auf der Basis von 1,5 Millionen Bewertenden und nur mal so als Hintergrund, ab 7 gilt eine Serie als gut und über 8 als sehr gut. Also sie scheinen alles richtig gemacht haben, die Duffer-Brüder.
Ne? Irgendwie ja. Ne? Also genau. Aber umso besser ist es, dass sie ausläuft, aber wer weiß, ich meine, jetzt wird gerade, wo wir von Harry Potter gesprochen haben, kommt jetzt nächstes Jahr das große Reboot davon mit neuem Cast als Serie sowas. Das wird schon nicht auserzählt sein hier. Hier wird es schon noch irgendwelche Links geben. Es gibt Spiele mittlerweile, es gibt Buchreihen, also so Begleitbuchreihen. Es gab irgendwie so eine Talkshow, die bei Netflix gelaufen ist, wo alle Beteiligten sich geäußert haben und sowas. Es gibt halt 1000 verschiedene Ausspielwege und sie werden davon noch einige nutzen. Also Shinks wird uns noch eine Weile erhalten bleiben.
Glaubst du?
Bin ich ganz sicher.
Okay, dann möchte ich schließen mit einem Pressezitat von Spiegel Online und da finde ich ja irgendwie mal ganz schön, dass ich mal einen Freund von mir zitieren kann, nämlich Felix Beyer. Er auch ein großer Musikjournalist früher gewesen, der immer sehr gerne auch so auf musikalische Entitäten zu sprechen kommt. Er schreibt, ihm geht es ein bisschen ähnlich wie mir, er schreibt, ich werde beim Stranger Things gucken unaufmerksam, wenn es in die Upside-Down-Welt geht, wenn die Demagogons wüten oder Wächner röchelt. Dass ich trotzdem bei Stranger Things dran geblieben bin, hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen haben die Duffer-Brüder Figuren erschaffen, die man begleiten möchte beim großen Kampf gegen das Böse, aber auch bei den kleinen Kämpfen des Erwachsenwerdens. Also eigentlich sehr ähnlich Felix' Meinung zu dem, wie wir die Serie sehen.
Na dann, Felix.
Ja, kommen wir zu einer anderen Serie, die du dir gewünscht hast, und zwar House of Bellevue. Das sind 6 Folgen, 45 Minuten, die man ab Freitag, also heute, 28. November, in der ZDF-Mediathek sehen kann oder am 2. Dezember linear bei ZDF-Neo. Worum geht es, lieber Jan, in House of Bellevue?
Es geht um das genderfluide Landei M. Ich weiß, ich habe noch ein bisschen seinen realen Namen vergessen. Das ist so ein Kürzel, der wird von Rico Jared Boateng gespielt, den viele von euch nicht kennen werden, was aber auch schon darauf hindeutet, dass diese Serie nicht mit einem prominenten Cast arbeitet. Und der zieht aus dem brandenburgischen Spremberg an der polnischen Grenze ins große Berlin, um dort als Tänzer in der dortigen Ballroom-Szene berühmt zu werden. Ballroom-Szene, ich weiß, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so eine...
Ich kannte es nicht.
Ich kannte es als Begriff, ich hatte da nicht so einen tiefen Einblick. Es ist halt eine Szene, die ist in den 70er Jahren in New York entstanden, ja, vor allem. Und wurde so in so abgeschiedenen Diskotheken, wo schwarze Menschen meistens mit Migrationshintergrund halt oftmals auch aus der queeren Community sich selber so ein bisschen gefeiert haben mit einem bestimmten Tanz, der Voguing hieß. Und das war ist wohl schon relativ bald darauf in den Westen geschwappt. Und dieser M trifft in dieser Blase in Berlin so Gleichgesinnte, wie zum Beispiel Choreografin Lia, die einen von diesen Ballroom-Tanzbühnen bespielt. Es gibt da den Modedesigner Jamal, der gerade im Studium steckt und nicht so richtig weiterkommt. Es gibt ein geflüchtetes Model namens Mo, der aus dem Irak geflüchtet ist und vorgibt, homosexuell zu sein, damit er Asyl bekommt in Deutschland und sowas. Und das sind alles Leute, die gemeinsam so einerseits um Sichtbarkeit kämpfen, nämlich für sie als Teile einer sehr, sehr breiten, großen Randgruppe, als auch um Sicherheit innerhalb dieser Gruppe. Also es ist so ein Safe Space, den sie sich selber in diesen Ballrooms geben und haben aber gleichzeitig auch noch säckeweise private Probleme, die unabhängig von ihrer Queerness oder von ihren Herkunftsbiografien oder sowas existieren. Also da geht es um Drogensucht, es geht um Liebeskummer, es geht ums Prekariat. Die Leute sind alle so ein bisschen pleite eigentlich permanent oder kriegen ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe. Und das macht diese Serie 6x45 Minuten, indem sie uns erstmal so eine kleine Einführung gibt, wie diese Szene funktioniert. Das ist ein bisschen didaktisch am Anfang, weil okay, da muss wirklich gerade für Außenstehende der heteronormativen Mehrheit muss da schon einiges erklärt werden. Und danach nimmt es aber so eine Kurve in eine Milieustudie, die sich sehr stark den Charakteren daran widmet. Und das finde ich schon mal bemerkenswert.
Ja, du hast mich ja gewarnt. Du hast gesagt, durch die erste Folge muss man sich so ein bisschen durchkämpfen.
Ja.
Tatsächlich fängt man halt an mit so einem Ballroom-Event, halt gehostet von dieser Lia, gespielt von Nora Hehnes. Und dann fallen sehr viele Begriffe, ja, wie man sich bewegt, Voguing, Runway, Realness, diese Balls, dann diese Houses, Families, Mothers, Fathers. Also ich habe dann gelernt, habe auch ein bisschen drüber gelesen, dass sie praktisch dann auch diese Szene, um sich ein bisschen mehr Sicherheit als Marginalisierte zu besorgen, dass sie sich praktisch sagen, ja, das hier ist unsere Ersatzfamilie. Mhm. Dass man praktisch sagt, hier in diesem Ballroom gibt es eben dann auch richtige Strukturen wie Mütter, Väter, die das Ganze so ein bisschen leiten, so wie Familienoberhäupter. Das kann man auch werden. Das alles ist mit Wettbewerben verbunden, ja, also mit Tanzwettbewerben und so weiter. Und ich fand das sehr interessant. Ich fand es jetzt nicht so interessant, dass es so ein bisschen didaktisch vorgelesen wird. Manchmal, die Folgen fangen auch immer damit an, dass irgendwie am Anfang sowas erklärt wird.
Oder naja, jede Hauptperson kriegt am Anfang, also jede der sechs wichtigsten Hauptpersonen kriegt am Anfang 30 Sekunden, um irgendeinen Begriff aus dieser Voguing Ballroom-Szene zu erklären. Mhm. Das finde ich sogar ganz charmant.
Also stimmt, das ist eigentlich noch ganz charmant, aber ja, das Didaktische fließt manchmal leider halt auch in die Drehbücher ein, wenn sie irgendwie was erklären wollen, also dass dann auf einmal einer so, ne, wie du gerade sagst, wie es in so Drehbüchern ist, so du als jemand, der doch, ne, also wo man dann so dachte, ja, ein bisschen beiläufiger wäre schöner gewesen.
Genau, Showrunner bzw. Head Autor Kai A. Peak, der ist auch noch nicht so wahnsinnig erfahren. Das ist nicht niemand, der irgendwie schon 30 Serien oder sowas in seinem Portfolio stehen hat. Das heißt, der übt noch ein bisschen und das merkt man ja auch an. Es sind schon einige Dialoge, bei denen knistert schon ganz schön das Drehbuchpapier.
Absolut,
es ist, didaktisch ist ein hartes Wort, das trifft tatsächlich nur so auf den Anfang zu. Es ist aber danach schon auch oftmals ein bisschen deskriptiv. Und das stört mich so als Serienfan ein bisschen, aber ich finde tatsächlich, dass diese Sicht in die Seelen und in die Lebensläufe der Figuren, die er vornimmt, also es ist auch wieder so ein halbes Dutzend, es scheint irgendwie das klassische metrische Maß zu sein für Serien, die 6x45 Minuten dauern, die nimmt er schon sehr, 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 sehr anrührend, ohne so rührselig zu werden vor. Also das ist halt das, wie sie ihren Alltag bewältigen. Das ist ja auch das, was so eine Serie wie Schwarze Früchte ausgemacht hat. Wo übrigens der Autor Leroy Lamine Gibber, der ist hier auch beteiligt an den Drehbüchern. Das spürt man anscheinend. Oder vielleicht ist das ein Einfluss, das kann ich gar nicht sagen. Aber sie schaffen es hier halt, dieses queere Leben im Mainstream, also das Leben als sozusagen Ausnahmefall von einer Norm, nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch gewöhnlich darzustellen. Also das sind hier ganz normale Menschen, die vielleicht ein bisschen anderen Habitus haben oder ein bisschen andere Art, sich zu äußern nach außen hin. Aber die haben trotzdem dieselben Probleme und die sind manchmal auch einfach nicht alle nett oder sympathisch. Die haben negative Seiten und sowas. Und das war ganz lange so ein Philorassismus, dass man gesagt hat, wir dürfen die nicht zu hart anpacken, wenn wir sie in unserem Problemfilm vorkommen lassen. Und die werden ja hart angepackt und das finde ich genau richtig. Das ist nämlich genau das ist ein Punkt, der die Leute wirklich nicht nur sichtbar, sondern auch sicher macht. In ihrer Selbstentfaltung. Und das finde ich, ich finde die ganz toll, die Serie. Ich habe am Anfang, wie gesagt, sehr gefremdelt mit der ersten Folge und habe dann so ab der zweiten eigentlich, die letzten 5 Folgen habe ich richtig verschlungen und fand die ganz toll.
Also ich möchte dir zugute halten, dass die Serie vielleicht noch stärker wird. Also ich habe tatsächlich nur die ersten 3 gesehen. Ja. Ich hatte ziemliche Probleme mit der Serie, muss ich sagen. Also ich finde es schön, dass du Schwarze Früchte erwähnst, weil das war ja auch eine Serie, wo wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren. Also allerdings bin ich da eher ja bei der Minderheitenmeinung gewesen, weil du hast sie ja so ein bisschen entdeckt und die wurde ja überall ziemlich abgefeiert, hat Preise gewonnen und so weiter. Und ich teile auch alles, was du darüber gesagt hast. Also ich hatte ja ein bisschen Probleme mit der mir recht unsympathischen Hauptfigur, aber du hast dort wirklich in diese queere Szene reingeguckt und diese doppelt marginalisierten, ne? Die Hauptfigur war ja ein schwarzer, schwuler Mann und du hast wirklich sehr viele Themen, die Leute da gehabt haben, sehr realistisch und interessant dargestellt bekommen. Und hier bei dieser House of Bellevue muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es an den Schauspielern liegt. Ich habe gelesen, dass viele ja auch Laien sind.
Ja, aus der Szene auch.
Aus der Szene, ja. Ne? Also es gibt da zum Beispiel auch eine Transfrau, die so ein DJ spielt oder DJ. Aber ich finde sogar, die spielt noch als eine der besseren. Aber ich finde ganz viele Figuren, denen nehme ich das ihre Rolle nicht ab. Das ist, teilweise ist mir das fast ein bisschen wie Laientheater. Also, und ich weiß nicht so genau, ob es an den Dialogen liegt, die auch, wie du schon sagst, wo ziemlich das Papier raschelt, oder am Schauspiel oder an beiden. Aber also ich muss sagen, dass das Niveau ist schon so, dass ich da meine Probleme mit habe, sag ich mal.
Ich glaube, da wird gar nicht so viel gespielt. Vielleicht ist es das so, sondern die sind einfach, da ist viel, viel Realismus drin. Also viel, wie diese Szene auch untereinander tatsächlich agiert. Und das merkt man denen an, dass sie halt einerseits sind die nicht so absolut treffsicher darin, wenn es um das Timing eines geschriebenen Dialogs geht. Andererseits sind sie, wie sie sind und stellen das hier in so einer Serie zur Schau. Und ich kenne tatsächlich Leute, die in dieser Szene drin sind. Also jetzt nicht in der Ballroom-Szene, aber so in dieser Genderfluiden-Szene in Hamburg, sowas. Und die sind halt, wenn ich mir die anhöre, wenn ich mit denen zusammen bin, und wenn ich mit denen rede oder mitkriege, wie die untereinander reden, dann ist es schon sehr authentisch. Und ich habe das Gefühl, dass die sich da selber sehr gut treffen. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass da eine große Emotionalität rüberkommt, dessen, was in diesen Lebensentwürfen, in diesen Persönlichkeiten stattfindet. Und wenn das dann nicht immer auf den Punkt perfekt gespielt ist, kann ich das total akzeptieren, weil das halt hier auch einfach es ist kein reines Schauspiel, sondern es ist halt eine Studie gewissermaßen, die ihr Milieu sichtbar machen will und ihr Milieu auch verständlich machen will. Und das ist etwas, was dieser Serie total gut gelingt. Und da finde ich es auch spannend, dass tatsächlich mit Florence Kasumba nur eine Person dabei ist, die auch wirklich populär ist, also die halt eigentlich ja schon ein Star, so ein Weltstar ist. Die spielt so die Mother Kalisa oder sowas heißt sie, das ist so ein bisschen die die Deutschlandchefin des deutschen Ballrooms-Sprengels, die aber gerade dabei ist, aufzusteigen in den europäischen Sprengel, und dann ihr Protégé Lia fängt dann halt, könnte womöglich an ihrer Stelle, es ist dann auch noch ein bisschen, geht es um Karrierismus und um Kommerzialisierung und so weiter, alles noch so Nebenthemen. Und das finde ich einfach, ich tauche da wirklich ein und ich kaufe vielen von den Charakteren ab, dass sie die wirklich fühlen und nicht einfach nur spielen. Und das finde ich toll an der Serie.
Also je länger ich das geguckt habe, desto interessanter fand ich auch das Thema. Mhm. Also ich fand es wirklich, wirklich spannend, diese ganzen verschiedenen Probleme der Leute auch im Umgang miteinander irgendwie mich da reinzudenken und reinzufühlen.
Ja, aber drei Folgen ist natürlich noch nicht genug. Also gönn dir zumindest noch mal eine vierte und wahrscheinlich wirst du es zu Ende gucken, weil es wirklich auch gut reinläuft, diese Serie.
Aber ich habe mal so einen Dialog aufgeschrieben. Also diese Lia sagt halt zu diesem M, also ihrem Protégé, der sozusagen neu in die Stadt kommt, ne, der halt auch als Tänzer irgendwie dann Karriere machen will, als Ballroom-Tänzer. Du hast tolle Fortschritte gemacht, M. Du hast hart an dir gearbeitet und nicht aufgegeben. Darauf kommt's an. Und dann Antwort, glaube ich, oder ist eine andere Antwort: Danke, dass du mich immer so pushst, auch wenn du ziemlich streng bist. Die nächste Kiki, das ist irgendwie so ein Event, könnte ein einschneidender Moment in deiner Ballroom-Karriere werden. Beware of your dreams, they might come true.
Ja,
also aber es wird auch immer so ein bisschen Englisches so.
Ja, viel
Englisch. Wahrscheinlich, ne?
Berlin German.
Ja, aber das sind schon, das ist schon ganz schöne Klischee.
Ja, aber du hast es jetzt natürlich auch, das verstehe ich, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich das so emblematisch hätte hervorheben wollen. Du hast es natürlich auch ein bisschen so wie so eine Overvoice vorgelesen, ne? Die haben da schon auch, die spielen da schon auch ein bisschen besser, selbst diese hölzernen Dialoge. Und du hast völlig recht, das ist auch Teil des Erklärens, und dass sie sagen, so, du musst deine Power sammeln und gib alles und so weiter. Das ist so ein bisschen Heidi Klum sprecht, dass da drin steckt.
Ja.
Aber ich war noch nie bei denen dabei, wie die miteinander reden. Vielleicht reden die so, vielleicht sind die so. Das wirkt ein bisschen papieren, aber ich kann es nicht beurteilen. Aber es stört mich in diesem Fall nicht, weil ich das spüre, was da für eine Stoßrichtung dahinter steckt, was sie wollen, was sie bezwecken mit dieser Serie. Und da ist es für mich akzeptabel, dass es nicht immer voll auf den Punkt gespielt ist, sondern manchmal auch ein bisschen nach Laienschauspiel wirkt.
Also ich hoffe mal, dass in keiner Szene, also in Klischee, emblematisch gesprochen wird, also weil es sind ja immer noch Menschen.
Immer noch Menschen, ja.
Echte Menschen, ja. Ne? Und ich, ein, wenn man sagt jetzt so, okay, man guckt da in so eine Szene rein und da ist mir, das ist natürlich jetzt ein hoher Vergleich, aber ist mir mal die Serie Die Zweiflers eingefallen. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Blick, ein faszinierender Blick in eine Szene, nämlich in die Szene gegenwärtigen jüdischen Lebens in Deutschland. Ne? Alle Leute fanden es toll, hat viele Preise gewonnen. Und da gibt es ja diese Probleme nicht, sage ich
mal. Ja, aber auch gespickt mit A-Class-SchauspielerInnen. Ne?
Ja.
Das, also vielleicht ist das der Unterschied. Sie haben sich hier die Freiheit genommen, eher Leute zu besetzen, die den Figuren entsprechen, als diese Figuren zu spielen. Und das sieht man der Serie ja an, deswegen finde ich auch die Kritik daran, dass es nicht perfekt gespielt ist, total schlüssig und nachvollziehbar und verhindert auch, dass diese Serie jetzt irgendwie so eine 5 mit Sternchen wird. Aber ich sehe einfach so, ich sehe die Stoßrichtung dahinter ist mir einfach wichtiger und das ist, deswegen kann ich ein bisschen mehr ertragen und das ist tatsächlich, Zweifler ist absolut grenzwertig gutes Fernsehen gewesen. Das ist wirklich, also das habe ich verschlungen. Und hier gab es Momente, in denen ich auch gedacht habe, so, okay, das hätte man aber nochmal besser hingekriegt.
Allerdings, also ich finde gerade die Kombi eben Dialoge und Schauspiel, wobei man natürlich, wenn du wirklich solche Dialoge hast, die sehr oft klischeehaft sind, ja, was willst du dann noch damit machen? Also wie gesagt, ich hätte gerne eine bessere Serie darin gesehen, weil ich die Themen sehr, sehr interessant fand, aber ich finde es schon etwas schwer.
Ja, aber umso besser. Macht euch ein Bild davon. Also es sind hier zwei verschiedene Sichtweisen darauf, die sind beide völlig legitim. Und schaut rein. Es ist wirklich, selbst wenn es jetzt nicht von uns keine super Empfehlung wäre, ist es eine Empfehlung, es zu sehen.
Ja.
Weil es halt einfach, weil man sich darüber ein Bild machen kann. Was denn, wie ist denn so eigentlich? Wie wird so eine Szene dargestellt und wie authentisch wirkt das und so weiter? Das können wir nur aus unserer individuellen Sicht bewerten und bewertet das bitte selber.
Wusstest du eigentlich, dass dieses Madonna-Album Vogue auch schon diese Vogue-Szene gefeiert hat damals? Also es wurde wohl auch durch dieses Album ein bisschen bekannter.
Ich hab's im Zusammenhang mit der Serie gelesen, vorher wusste ich nicht. Ne?
Ja, fand ich ganz interessant. Mhm. Fein, dann kommen wir jetzt zu unseren etwas kürzeren Themen und beim ersten weiß ich gar nicht so genau, ob man das als Serie oder Kurzfilm bezeichnen soll oder also Episodenfilm. Das ist ich sage jetzt einfach mal Film, der Film I Am The Greatest mit 7 Folgen, 5 bis 20 Minuten, also sehr unterschiedlich, ab Freitag, 28. November in der ZDF-Mediathek, schon ein bisschen früher in der Arte-Mediathek seit 25. November und am 1. Dezember könnt ihr das Ganze so, ich glaube, in diesem Format das kleine Fernsehspiel im ja, linearen ZDF-Programm sehen. Das ist ein Film, der auf verschiedenen Festivals lief und der, ich habe es in der Anmod gesagt, ein bisschen Furore gemacht hat, weil alle Leute den ziemlich beeindruckend fanden. Der ist von einem Filmemacher-Ehepaar, Marlene Bischoff und Nikolai Zeitler. Und das Konzept klingt erstmal ziemlich verkopft. Und zwar ist jede Episode dringt praktisch in den Kopf eines Menschen ein und wir erleben diese Menschen, was sie denken, bei irgendwelchen ganz normalen Sachen, die sie machen, durch die Stadt laufen und Leute rempeln sie an und die kriegen irgendwie ein aggressives Gefühl oder Marc Waschke spielt so einen Manager, der irgendwie zu einem Meeting fährt auf einer Autobahn und irgendwie erfährt, dass man ihn gar nicht dabei haben will und er will aber unbedingt noch rechtzeitig kommen und oder Katharina Stark, die wir aus Das Deutsche Haus kennen, spielt so eine Studentin, die so ein bisschen wohl hypernervös ist, die sich auf ein Date begibt und sich dabei ganz viele Gedanken macht und sich unsicher fühlt und so. Oder ein Kind hat Angst, weil seine Mama abends weggegangen ist und es muss alleine im Haus sein, in der Wohnung und hat halt Angst vor Monstern und so. Und das ist also, das sind 7 Episoden, wie gesagt, von sehr unterschiedlicher Länge. Und ich muss sagen, ich kann die Begeisterung der Kritiker verstehen, weil die sind sehr, sehr furios inszeniert und gespielt.
Toll.
Wie also, viel hast du gesehen davon?
Ja? Ich habe es ganz gesehen. So, und ja. Ich fand, es ist ja auch nicht so ewig lang.
Ne? Nee, es ist wie 90 wirklich, Minuten,
ein bisschen mehr. Wirklich, oder? Es ist wirklich toll. Es ist ja. Wirklich toll. Ich hatte das, also ich hatte von der Existenz gehört. Es lief, glaube ich, auf der beim Filmfest Hamburg oder sowas.
Ja, in Hamburg lief es auch auf dem Filmfest.
Da wurde es, weil ich da halt bin und da auch vieles von mitkriege. Ich habe es aber damals nicht gesehen und es ist wirklich, es sind so. Es sind Selbstgespräche, also unartikulierte Selbstgespräche. Also die Leute bewegen dazu nicht die Lippen, sondern man hört ihre Gedanken und das ist immer so zwischen Psychose und Brainfuck so ein bisschen. Mm. Aber ich habe mich in jeder einzelnen Folge habe ich ein Stück weit von mir selber gesehen. Ja. Also es geht ganz am Anfang los mit dem Vater, der mit seinem Kind auf dem Spielplatz geht. Die ist sehr kurz, 4 Minuten oder sowas.
Nee, und die erste ist dem Anrempeln da, mit diesem jungen Typen, der durch die Stadt geht, irgendwo in Berlin.
Ja, ja.
Die zweite ist diese Spielplatzszene.
Die ist ein bisschen länger.
Ne? Die ist ein bisschen länger so. Und der Vater ist ja der Regisseur. Das ist dieser Nikolai Zeitler. Und ist auch so ein echtes Kind übrigens.
Ist ein krass, ja. Der geht auf dem Spielplatz mit seinem, weiß ich nicht, dreijährigen Kind oder sowas und ist die ganze Zeit am Vergleichen und die ganze Zeit am Abmessen, welche so kindliche Leistungsgesellschaft ist. Schafft mein Kind das und das? Sind die anderen Kinder geiler? Bin ich ein guter Vater? Und das Ganze in seinem Kopf. Und das über 10 Minuten hinweg oder sowas, war wirklich jeder Satz, den er gesagt hat, war ein Satz, von dem ich glaube, dass ich den auf dem Spielplatz auch schon mal gedacht habe.
Genau.
Und das war wirklich, und so geht es die ganze Zeit weiter. Das sind herausragende kleine vertonte Neurosen, die wir alle in unseren Köpfen haben und sowas. Und das ist wirklich geiler Film.
Und ist dazu auch noch ganz toll inszeniert. Also ich habe gelesen, dass diese Marlene Bischoff und Nikolai Zeitler, also dieses Filmemacher-Ehepaar, dass sie auch schon Werbung gemacht haben. Mhm. Oder dass sie, also das kann ich mir gut vorstellen. Das sieht wirklich top aus. Mhm. Super geschnitten. Also gerade, weil das ja so Gedankenrushes sind, denen man da ausgesetzt ist, so Blitzlichtgewitter, Gedankengewitter, den Ausdruck habe ich gesucht. Das musst du ja dann auch so adäquat inszenieren und das haben die ganz toll gemacht und also ich glaube, schaut euch das Ding auf jeden Fall mal an und ich glaube, diese beiden, also ich weiß ja nicht, ob sie jetzt weiterhin als Paar Filme machen werden, die sollte man auf dem Zettel haben. Ich glaube, die sind jetzt in den Notizbüchern einiger Leute, die größere Projekte
machen. Okay, ja, die neuen Jantje Friese und Bo Oda oder wie sie heißen.
Musst du erklären, das sind die,
ja, das, sind die
das
Dark,
ist das
die
Ehepaar, machen. Was die Dark-Serie gemacht hat für Netflix.
Ja, guckt euch an, wirklich geil. Also es ist auch, ist auch snackable, ne? Also ist schon sperrig auch.
Ja, aber snackable ist jetzt ein bisschen komischer Begriff, weil
Von der Länge her, meinte ich.
Absolut, ja. Ich habe auch nicht alles auf einmal gesehen. Das ist schon auch ein wuchtig, aber so auf 2 oder maximal 3-mal kann man das, glaube ich, super gucken. Und vielleicht auch auf einmal. Also eine tolle Entdeckung. I am the greatest in den Mediatheken von ZDF und Arte. Ja, und eine Entdeckung könnte vielleicht auch sein, eine Serie aus Israel, die Jan sich gewünscht hat oder über die du, glaube ich, geschrieben hast.
Ich habe auch drüber geschrieben,
ja. Du hast drüber geschrieben. Also so ein bisschen doppelt marginal. Einmal Paramount Plus haben nicht so viele Leute, wobei es ja das auch oft mal so im Paket mit irgendwelchen anderen so in so Bundles mit drin ist. Und Fireflies ist eben auch eine Serie aus Israel. Und wir reden zwar ganz oft über Serien, die auf irgendwelchen israelischen Originalen beruhen, aber dass man tatsächlich mal über eine israelische Serie spricht, ist ja
voll selten, ja.
Ist nicht so, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht.
Kann sein, dass wir es sogar noch nie gemacht haben. Genau. Kann auch sein, dass die halt irgendwie schon in den Büchern von allen möglichen in den USA, Frankreich und sonst wo schon dabei ist, adaptiert zu werden für die jeweiligen Kulturkreise.
Wir haben natürlich, apropos Israel, wir haben über The German gesprochen mit Oliver Masucci, das ist eine israelische Serie, ja, aber man denkt natürlich, Masucci die Hauptfigur ist, ne? Ja. Aber ja, erzähl doch mal, worum geht's?
Es geht um die israelische Polizistin Dikla und ihre Jugendfreundin, eine Minenräumexpertin namens Mimi, die sich an einem Tatort wieder treffen, wo es eine Explosion gegeben hat, wo ein Mensch verbrannt ist. Und die sind alte Schulfreundinnen und jetzt merken sie, dass sie irgendwie im selben Gebiet zu tun haben und gehen daraufhin einer Reihe von merkwürdigen Explosionen auf den Grund, weil in diesem Wüstenort im israelischen Kernland gehen immer wieder Menschen in Flammen auf. Und das passiert zwar vordergründig oft in Minen, ja, also so in vermieden Gebieten, wie nennt sich das noch, in Minenfeldern. Das sieht man daran, dass da über diese Schilder stehen, die davor warnen, aber irgendwie hat es damit auch wieder nichts zu tun. Und das wird dann irgendwann so eine Reise so zwischen Mystery und Gesellschaftsstudie, die dieser Sache auf den Grund geht, die sehr, sehr magische Ursachen haben könnte, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Es ist auf jeden Fall anfangs sehr, sehr unerklärlich. Und das wird von Shachar Magen, heißt er. Das ist sowohl der Romanautor, das basiert auf einer literarischen Vorlage, als auch der Drehbuchautor. Aus seinem eigenen Buch hat er ein Drehbuch gemacht. Es ist eine sehr, sehr eindringliche, so fast elegische mitunter, aber auch so melodramatische Geschichte, die sehr, sehr langsam ist. Und wir hatten, ich weiß nicht, was du für ein Angebot hattest, dir das vorher anzugucken. Die erste Folge gab es bei mir nur in der synchronisierten Fassung und danach gab es sie dann in der englisch untertitelten.
Also ich habe es tatsächlich, weil die Serie läuft ja schon seit 21. November, also wir hatten überlegt, die auch schon letzten Freitag zu machen, sind 8 Folgen, 39 bis 44 Minuten. Und dadurch, dass ich Paramount Plus vielen Dank an Paramount. Die haben ja so kostenlose Journalisten-Abos. Ich habe mein Abo erneuert da und ich habe es dann ganz regulär in der App gesehen. Und ich habe es auf Israelisch, also Hebräisch, mit deutschen Untertiteln angeguckt.
Ich fand's ganz toll. Ich fand das sehr, es war, wie gesagt, es ist manchmal sehr, sehr pathetisch, insbesondere diese Figur der Mimi, die wird von Nina Tayeb gespielt, das ist in Israel ein Musikstar vor allem, die zwar auch schon öfter schauspielerisch tätig war, aber das ist vor allem eine Sängerin. Die ist schon sehr, 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 sehr gedankenüberfrachtet und sehr, sehr.
Es ist so ein bisschen so eine dievenhafte, mysteriöse.
Sehr
Figur,
mysteriös,
ne?
Fast schon esoterisch. Diese ganze Serie hat sehr viel Esoterik drin, aber ich finde es interessant an dieser Serie, dass es endlich mal ein Stoff aus Israel ist, der weder besonders viel mit Religion noch besonders viel mit dem Nahostkonflikt zu tun hat. Und noch nicht mal besonders viel mit dem Holocaust. Es ist eine sehr jetzige Geschichte, die zwar schon ab und zu mal so ein paar Verweise aufsaugt. Ich meine, wenn es um Minen geht, geht es natürlich auch um Nahostkonflikt.
Warum liegen da Minen? Ne?
Aber es ist trotzdem, das werden ganz andere Konflikte, also eher familiäre und innere Konflikte besprochen als politische und gesellschaftliche Konflikte. Das finde ich schon mal bemerkenswert an einer Serie, wie vor allen Dingen die dann hier auch wahrnehmbar ist und sowas. Von mir ist es tatsächlich ein Tipp, weil man muss sich, wenn man sich einmal drauf einlässt, die sind immer so 40 bis 50 Minuten lang, 8 Teile, ist also sehr, sehr lang eigentlich insgesamt. Aber wenn man sich wirklich mal drauf einlässt und auch diese Ruhe auf sich einwirken lässt, die immer wieder durchbrochen wird von diesen feurigen Situationen, es sind auch immer wieder so diese Fireflies, sind ja Glühwürmchen, die durch die Gegend fliegen, auch eingefangen werden, als Leuchtmittel dienen und sowas, ist alles sehr, sehr metaphorisch, sehr, sehr allegorisch. Ich finde, das ist eine sehr, sehr sehenswerte Serie, die vielleicht 1-2 Teile hätte kürzer sein können, aber insgesamt echt nur von meiner Seite aus eine Empfehlung.
Also ich habe die ersten 2 Folgen gesehen, aus Zeitgründen, und das ist schon irgendwie ein, interessanter Genre-Mix, weil es, man, das geht auch als Krimi durch so ein bisschen, ne, weil die andere Hauptfigur ist ja eine Polizistin, die praktisch in diesen Todesfällen ermittelt.
Ja.
Es ist so eine Art, so eine Mystery-Krimi, aber es lebt, das Besondere ist auch ganz stark diese Location, also das ist ja ein bisschen so, das spielt ja irgendwie nicht in der Stadt oder so, nicht in Tel Aviv oder so, sondern irgendwie so, so einer ländlichen Community, also es ist so, so ein bisschen irgendwie so eine Location zwischen Wasteland und Paradies, also so wie man sich Israel eigentlich, glaube ich, auch, ich
sehr war
trocken
ja noch nie auf da, jeden Fall da.
An vielen Orten vorstellt.
Ja.
Ne? Also da gibt es dann auf einmal so eine Oase, die wunderschön ist und irgendwie und danach halt wieder so ein Minenfeld, was mit Stacheldraht abgesteckt ist und so und die Charaktere, also ich finde schon, dass es ein bisschen Geschichte atmet. Ne? Es gibt dann so ein paar Religiöse, die da mal auftauchen und sowas, aber du hast schon recht, Religion spielt nicht die Hauptrolle. Mir ist übrigens noch eingefallen, Annette Frier hatte mir ja gesagt, dass sie für ihre Frier 50 von der israelischen Midlife-Crisis-Serie 50 inspiriert war. Das ist, glaube ich, auch eine Serie, wo der Nahostkonflikt oder andere typisch israelische Fragen nicht so eine große Rolle spielen.
Ja, aber es ist trotzdem irre, was dieses kleine Land für ein Output hat.
Absolut,
an irre, Serien. Ja. Und wo wir jetzt gerade vorhin von Homeland gesprochen haben, das basiert ja auch auf einer israelischen Serie und sowas. Ne? Das ist wirklich irre und wie das dann auch, also wie das in die globale Popkultur einfließt und überall adaptionsfähig wird.
Ja.
Und die Leute waren oftmals, ich weiß nicht, ob das, was dahinter steckt, sowas, ne? Also oftmals haben die dann auch das Bedürfnis, das sozusagen zu entisraelisieren, um es halt dann irgendwie breiteren Zuschauerinnen-Schichten verfügbar zu machen. Das, was dahinter steckt, kann ich jetzt in so kurzer Zeit nicht analysieren, aber es ist tatsächlich so, dass die unglaublich wirkmächtig ist, diese Filmkultur.
Ja. Ja, es wäre mal interessant, es wurde ja mal eine Zeit lang darüber geschrieben, warum ständig so gute Serien aus Dänemark kommen.
Ja.
Da hieß es mal, ja, okay, ich glaube, damals war die Erklärung, dass sie die komplette Macht den Autoren geben, also der Autor, der kreative Kopf wird sozusagen, hat den Hut auf und kann bestimmen, was passiert. Und na, was anderes war ja immer von DR, also diesem staatlichen Sender in Dänemark, dass sie immer gesagt haben, wir machen auf jeden Fall nicht mehr als 3 Staffeln, damit es sich nicht totläuft. Sind wir wieder bei unserem Eingangsthema heute. Aber ich glaube, auch in Israel muss es auch irgendwie was zu tun haben mit künstlerischer Freiheit, dass man den Leuten halt sagt, ja, wir machen das, was du dir da überlegst. Aber ich kenne mich ehrlich gesagt nicht damit aus. Ist denn dieser Autor, Romanautor und Drehbuchautor, hat der vorher schon eine bekannte Serie gemacht?
Nicht im Kopf gerade.
Nee, weiß ich nicht.
Bestimmt.
Nee, aber guckt rein. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die eine ganz interessante Atmosphäre hat und auch eine sehr interessante Geschichte erzählt, wenn man sich ein bisschen auf so mysteriöse Zwischenwelten.
Sehr, sehr weird kann. Alles. Also sehr, sehr weirde Atmosphäre. So, wenn man so Mystery mag, ohne jetzt zu sagen, ob es wirklich Mystery ist, das klärt sich zum Schluss. Es kann natürlich auch total realistische, reale Ursachen haben, was da alles passiert, aber so, es ist wirklich, da steckt viel drin, steckt viel Kraft drin.
Super. Ja, das war's für heute und ich habe so eine kleine Ansage zu machen, weil gerade im Vorgespräch, als Jan eben zu mir kam ins Podcast-Wohnzimmer, haben wir von Terminschwierigkeiten erfahren, nämlich Jan ist verreist und ich verreise nächstes Wochenende und wir müssen mal gucken, ob wir ein Stündchen finden am nächsten Freitag, wo wir uns hier noch treffen können. Wenn das nicht möglich ist, dann könnte es sein, dass unsere nächste Folge, die ihr eigentlich am Freitag, dem 5. Dezember hören würdet, vielleicht erst am Montag kommt. Aber das erfahrt ihr und das seht ihr am besten, wenn ihr unseren Podcast einfach abonniert. Dann ploppt nämlich die neue Folge einfach hoch in eurem Player, wenn sie verfügbar ist. Wir würden euch an dieser Stelle wieder bitten, kommentiert und bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Das ist wichtig dafür, weil dann können auch andere Leute aufmerksam gemacht werden auf unseren Podcast. Nur wenn es da so eine aktive Kommentar-Community gibt, wird das dann nochmal anderen Leuten vorgeschlagen. Ja, ansonsten könnt ihr uns anschreiben unter fernsehpodcast@web.de mit Fragen, Kritik, Anregungen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch ganz analog im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt. Ihr findet uns auch bei Instagram, Facebook und YouTube. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute, lieber Jan.
Dann wünsche ich dir nächstes Wochenende einen schönen Urlaub und ich fahre auf die Televisionale nach Weimar, einen neuen Ort.
Ja, da bin ich gespannt, was du für Geschichten mitbringst.
Ich liefere was.
Okay, macht's gut, ihr lieben Leute da draußen.
Bis dann, viel Spaß bei allem. Ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.